Radio Köln im Gespräch mit Janine Breuer-Kolo.
Er ist Bestseller-Autor und Philosoph, das sind schon mal zwei. Er ist gebürtiger Solinger, Mann, Mensch, Vater und Professor. Das wären dann erstmal sieben. Richard David Brecht ist heute bei Radio Köln. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben vermutlich mittlerweile eine Antwort auf Ihre Frage gefunden, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Also die Hirnforscher gehen davon aus, dass wir sieben oder acht verschiedene Hirnzustände haben, in denen wir uns bewegen können und lauter verschiedene Iche. Das heißt, mein Körper-Ich ist ein ganz anderes als mein biografisches Ich. Dass ich fühle, dass ich hier sitze auf diesem Stuhl, hat nichts damit zu tun, dass ich weiß, dass ich 1964 in Solingen geboren wurde.
Was ist vielleicht für einen Philosophen, aber auf jeden Fall für Sie wichtiger, Fragen oder Antworten?
Ich glaube, ein gesundes Verhältnis aus beidem. Es gibt so einige Menschen, die sind der Überzeugung, Philosophen sollten eigentlich nur Fragen stellen. Aber eigentlich immer nur Fragen stellen, ohne sich zwischendurch mal provisorische Antworten zu geben, ist auch ein bisschen langweilig.
Wir versuchen, eine gute Mischung aus beidem hinzukriegen.
Gerne.
Richard David Brecht ist heute bei Radio Köln im Gespräch. Und wir sprechen natürlich auch über das Thema, mit dem Sie sozusagen gerade auf Tour sind. So nenne ich es jetzt einfach mal, das Thema Bildung. Sie wollen eine Bildungsrevolution und die nehmen wir gleich in Angriff. Richard David Brecht ist heute bei Radio Köln im Gespräch. Er ist Bestseller-Autor, hat, glaube ich, das achte Buch jetzt geschrieben oder zumindest
das zehnte.
Das zehnte, bisschen mehr geht immer. Er hat eine eigene Fernsehsendung, ist im Moment gefühlt in allen Radio- und Fernsehstudios der Republik zu Hause. Sie haben eine Botschaft, von der Sie wirklich überzeugt sind, die Sie wichtig finden und es gibt so viele Menschen, die hören wollen. Ist das nicht toll?
Ja, also das ist sehr schön und ich bekomme auch sehr, sehr, sehr viele Zuschriften, ganz viele von Lehrern, von Schuldirektoren, ja, die sagen, Bildungsrevolution, ich bin dabei und sie haben recht. Aber ich werde in der Öffentlichkeit auch angefeindet und das müssen sie aushalten können.
Haben Sie gefühlt mehr Fans oder mehr Feinde? Nicht ihrer Person, sondern
ja, also ich würde sagen,
Ideen?
In der Bevölkerung gefühlt deutlich mehr Freunde, aber in der veröffentlichten Meinung deutlich mehr Feinde.
Sie sagen, dass die Schulen, so wie sie jetzt sind, die Kinder nicht mehr richtig auf das Leben vorbereiten, so wie es sein wird in ein paar Jahren. Warum?
Man muss sich überlegen, was werden denn eigentlich zukünftige Berufe für unsere Kinder sein? Und man muss kein großer Prophet sein, um zu sagen, die Hälfte der Berufe, die wir jetzt kennen, wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Was ausstirbt, sind die einfachen Dienstleistungsberufe. In 20 Jahren gibt es keine Busfahrer mehr. In 20 Jahren gibt es keine Straßenbahnfahrer mehr. Das wird alles durch Computer und moderne Verkehrssysteme ersetzt werden. Es gibt niemanden mehr, der im Reisebüro arbeitet, weil der nur das kann, was sie zu Hause am Bildschirm selber genauso gut oder sogar besser können. Das heißt, ganze Kohorten von Dienstleistungsberufen verschwinden. Durch was werden die ersetzt? Und die werden natürlich zum Teil durch intelligente Maschinen ersetzt, aber intelligente Maschinen machen Fehler, müssen gewartet werden. Das heißt, sie brauchen Leute, die das reparieren können, überschauen können, planen können, koordinieren können. Also Leute, die dafür sorgen können, dass ein Flughafen rechtzeitig fertig wird. Die werden noch viel mehr gebraucht als heute. Aber worauf ich hinaus will, ist, für diese Zukunftsberufe brauchen Sie ganz viele Fähigkeiten, die Sie in der Schule nicht angemessen lernen. Im Grunde genommen lernen Sie ja in der Schule so, als sollten alle später Sekretärin werden. Sie kriegen eine bestimmte Aufgabe, die müssen Sie innerhalb einer bestimmten Zeit machen. Also Dossiers zusammenstellen. Sich auf in einem bestimmten Stoff auf eine bestimmte Höhe bringen und das in irgendeine übersichtliche Darstellung machen und dann kriegen sie was Neues. Also das ist dieses Bulimie-Lernen, ne? Ganz schnell reinstopfen, ja, wieder von sich geben und anschließend darf man es vergessen.
Es ist ja nicht nur so, dass Sie jetzt sagen würden, das ist alles schlecht, so wie es ist, sondern Sie haben auch konkret Lösungsvorschläge.
Das wäre ja fürchterlich, ein Buch zu schreiben.
Natürlich.
Wo man nur sagt, alles ist ganz schlecht.
Aber gibt's auch.
Ja, das gibt's auch. Aber das ist natürlich völlig unbefriedigend. Ich habe ja nur am Anfang erklärt, wie schlecht es ist, um den Weg quasi freizumachen und die Notwendigkeit klarzumachen, warum es geändert werden muss. Warum das alles nicht mehr zeitgemäß ist.
Sie sind vom Sternzeichen Schütze, habe ich gelesen. Mhm. Dass ein Schütze keine Angst hat vor Auseinandersetzung? Das trifft vermutlich auf Sie zu?
Das trifft eine Seite meines Charakters. Also mein Aszendent ist Krebs und der ist ausgesprochen empfindsam. Und das ist nicht so, als ob ich nicht hellhörig wäre, wenn ich kritisiert werde. Aber wissen Sie, wenn Sie von einer gewissen Sache überzeugt sind, ich meine, ich habe mir diese Meinung ja nicht mal eben so zugelegt. Als ich anfing, mich mit dem Bildungsthema zu beschäftigen, war ich sogar noch der Ansicht, dass das dreigliedrige Schulsystem, so wie wir das in Deutschland haben, im Prinzip doch eigentlich gar nicht so übel ist. Und es war ein Lernprozess, den ich machen konnte, innerhalb von 2-3 Jahren, mich weiterzuentwickeln, gedanklich weiterzuentwickeln und zu verstehen, warum das bestehende System nicht gehen kann.
Muss man sich aufregen können und muss man einen gewissen Wutgrundpegel haben, um Philosoph zu sein. Richard David Precht heute bei Radio Köln. Richard David Precht ist heute bei Radio Köln und Sie stehen in Flammen, wenn es um die Bildung geht, um das deutsche Bildungssystem und um unsere Kinder.
Ja, also das Spannende ist ja, unser Bildungssystem wird sich in den nächsten 10 Jahren unfassbar verändern. Daran besteht gar kein Zweifel. Die Frage ist nur, ob es sich in die richtige Richtung verändern wird. Wenn Sie ein ganzes Universitätsstudium zu Hause machen können, weil Sie Lernsoftware haben zu Hause, wo Nobelpreisträger Ihnen alle Grundlagen und alles dergleichen erklären, wozu sollen Sie dann noch in einen Hörsaal gehen? Also das sind ganz realistische Herausforderungen. Und da muss man sich die Frage stellen, was liefert eine Schule oder was liefert eine Hochschule, was man zu Hause nicht selber besser kann? Deswegen wird der Schwerpunkt der Bildung auf der Persönlichkeitsentwicklung liegen und nicht so sehr darin, in möglichst kurzer Zeit Kinder wie Aktenordner zu füllen mit irgendwelchem Wissen, von dem sie am Ende 1 oder 2% als wirklich echtes Wissen übrig behalten. Dieses alte System ist tot und jetzt geht es nur noch um die Frage, wie machen wir das, dieses System zu verbessern.
Und da haben Sie ja so ein bis viele Ideen.
Ja, also zunächst mal gibt es eine ganz lange Tradition, die bis auf Humboldt zurückgeht, von Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie könnte kindgerechtes Lernen aussehen? Wie kann man Kinder tatsächlich zu Persönlichkeiten entfalten? Und es gab immer gute Gründe, warum das nicht so richtig geklappt hat. Und das lag meistens daran, dass der Staat diese potenzialentfalteten, kreativen, ganz tollen Kinder ja gar nicht haben wollte, sondern brave Angestellte.
Aber das ist vermutlich so ein Punkt, der Ihnen auch oft entgegengeschmettert wird. Wieso? Wir kümmern uns doch um Studiengebühren zum Beispiel, G8, G9 und so weiter. Genau. Irgendjemand, je nachdem wer gerade regiert, fuchtelt da ja immer wild an der Bildungsschraube rum,
oder? Wild weiß ich nicht. Also ich finde viel zu wenig wild, aber vor allem viel zu planlos. Ich kenne keinen einzigen Kultusminister, vom Bundesbildungsminister mal ganz abgesehen oder Ministerin, die hat da ohnehin keine Befugnisse, die mal gesagt hat, wir wollen in 10 Jahren soll unsere gesamte Schullandschaft in Deutschland so aussehen. Also mal ein Bild malen und sagen, angesichts des wahnsinnigen Strukturwandels, den wir im Augenblick in der Wirtschaft haben, in der Gesellschaft haben, zu sagen, was wäre denn dafür eine angemessene Schule? Ich kenne niemanden, ausnahmslos niemanden, der ein Komplettgemälde entwirft, sondern jeder ist mit einem anderen Detailproblem beschäftigt. Und so sah Bildungspolitik in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland aus.
Und deswegen ist ein zentraler Punkt in Ihrem Buch Anna, die Schule und der liebe Gott, so heißt es, dass Sie eben sagen, wir brauchen nicht so ein bisschen rumgefummelt, wir brauchen keine Bildungsreform, sondern die Bildungsrevolution. Heißt, wir müssen das deutsche Bildungssystem erstmal komplett platt machen?
Naja, komplett platt machen hört sich so gewalttätig an. Also mit Revolution meine ich natürlich nicht, die Schulen zu stürmen und Direktoren aufzuhängen oder Kultusminister und von morgen an alles anders machen. Das geht natürlich nicht. Sondern ich stelle mir darunter vor, dass wir nach einem Plan, den ich auch entwickelt habe, innerhalb von 10 Jahren unsere Schulen so umbauen, dass wir sie nahezu nicht wiedererkennen.
Wenn Sie davon ausgehen, dass die Schule, so wie sie jetzt ist, das Bildungssystem Kinder nicht entsprechend aufs Leben vorbereitet, dass viele eben nicht mehr klarkommen mit den Anforderungen im Job, dass sie nicht wissen, wie man mit einer Trennung umgeht, dass sie nicht wissen, wie man Scheitern verkraftet, weil sowas alles in der Schule nicht gelehrt wird oder gelernt wird.
Wenn sie richtig scheitern, bleiben sie sitzen und wenn sie nochmal sitzen bleiben, sind sie weg.
So, würde eine Änderung des Bildungssystems eventuell noch ganz andere Auswirkungen auf die Gesellschaft haben?
Ja. Der ganze Bereich der Persönlichkeitsentwicklung funktioniert bei uns nicht, weil wir meinen, wir müssten die Kinder in Schulklassen sperren und alle miteinander vergleichbar machen. Also ich hasse diese elende Gleichmacherei in unserer Schule durch die Klassen und die Vielfalt, die bleibt natürlich völlig außen vor. Einmal Hauptschüler, immer Hauptschüler, ja. Sie werden also allein durch die Schulform im Grunde genommen schon gedisst. Sowas dürfte es nicht geben. Es müsste eine einzige Schule geben, wo die Kinder die Möglichkeit haben, individuell gefördert zu werden. Und ich habe ja eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie das realistisch und bezahlbar möglich ist.
Darüber sprechen wir gleich. Precht hat recht, so ist es nicht. Sie sind durchaus aufgeschlossen, Argumenten gegenüber, Auseinandersetzungen.
Also man wäre ein schlechter Philosoph, wenn man seine Position nicht immer wieder selber neu durchdenken würde und auch weiß, dass die Antworten, die man gefunden hat, immer provisorische Antworten sind. Und jede bessere Idee und jede bessere Antwort ersetzt die schlechtere.
Das ist ja das Schöne, dass wir einen Philosophen heute da haben, der uns vielleicht gleich auch mal erzählen kann, wie ein Philosoph arbeitet, wie so ein Prozess entsteht. Richard David Precht heute bei Radio Köln.
Radio Köln im Gespräch mit Janine Breuer-Kolo.
Der Kölner Bestsellerautor Richard David Precht ist heute bei Radio Köln zu Gast. Er sagt, wir brauchen eine Bildungsrevolution und zwar dringend. Und er sagt aber auch, nach einem gut durchsoffenen Abend kann man große philosophische Gedanken haben.
Ja.
Wir haben vorhin ein bisschen gerätselt, als Sie etwas zu spät waren, haben wir so gedacht, wird Herr Precht eine Antwort haben auf die Frage, gibt es Zeit oder gibt es Zeit nur, wenn einer auf den anderen wartet? Und jetzt kommen Sie.
Ich glaube, das Zweite ist richtig. Also es gibt Zeit nur subjektiv, nicht objektiv. Und alle Vorstellungen, die wir uns von objektiver Zeit machen, sind subjektive Vorstellungen von objektiver Zeit.
Das sind so die Momente, wo Sie bei mir ein leichtes Chaos im Kopf verursachen.
Ja.
Haben Sie oft Chaos im Kopf eigentlich?
Ich bemühe mich ja, das immer fernzuhalten. Aber wenn nicht zwischendurch mal chaotische Zustände entstehen würden, würde vielleicht auch nichts Neues entstehen. Also wenn man alles das, was man neu aufnimmt, immer schon in vorher beschriftete Schubladen einsortiert, dann kommt der ganz große Erkenntnisgewinn wahrscheinlich nicht.
Haben Sie manchmal tatsächlich einfach so eine Stille im Kopf, so nichts, so eine Blumenwiese?
Ja, also eigentlich ist das ja ein wahnsinnig schöner Zustand, aber ich muss zugeben, ich habe ihn nicht oft.
Er denkt auf großen Themen rum, das tut er vermutlich oft auch zu Hause in Köln und in Luxemburg. Da lebt Bestseller-Autor und Philosoph Richard David Precht. Wie arbeitet ein Philosoph? Wie arbeiten Sie? Sie gehen nicht morgens um 8 aus dem Haus ins Büro, machen irgendwann Mittag und hören nach 8 Stunden auf zu denken und gehen nach Hause.
Nee.
Oder doch?
Ja, das habe ich in meinem Leben so, ich glaube netto gesehen, vielleicht mal ein halbes Jahr über mein ganzes Leben verteilt gemacht. Ich habe in Chicago mal für die Chicago Tribune gearbeitet und habe in Hamburg mal eine kurze Zeit für die Zeit gearbeitet. Das ist aber alles 15 Jahre oder so her. Also so sieht mein Alltag nicht aus. Ich darf selbst entscheiden im Regelfall, wann ich aufstehe. Dann können Sie davon ausgehen, dass ich etwa die Hälfte des Jahres unterwegs bin mit Vorträgen, Medien, Veranstaltungen. Und in der anderen Hälfte habe ich halt Zeit, meine Bücher zu schreiben oder meine Essays zu schreiben, an meinen wissenschaftlichen Dingen zu arbeiten. Und da kann ich mir die Zeit relativ frei einteilen, aber gleichzeitig dürfen Sie natürlich das Familien- und Beziehungsleben nicht vergessen.
Wo kommen Ihnen die Buchtitel? Kommen die vom Verlag? Ist der so nett und denkt sich diese tollen Sachen aus? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
Nein,
oder ist das beim Nasebohren an der Ampel, wenn Sie im Auto
fahren? Mehr oder weniger eher beim Nasebohren als vom Verlag. Es war sogar so, dass beim Verlag es ein relativ harter Kampf war, diesen Titel durchzusetzen. Aber zurückgeht dieser Titel auf ein abendliches Besäufnis.
Sehr gut.
Ja, in Leipzig auf der Buchmesse, wo ich mit meinem Freund Guy Helminger war. Und wir hatten uns beide damals für den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb beworben. Und das war als junge Autoren, die wir waren, wäre das wahnsinnig wichtig, da angenommen zu werden. Und daraufhin hat Guy sehr, sehr, sehr viel getrunken und ist dann irgendwann rausgestürmt und hat gesagt, ich muss raus in die Nacht. Und ich sagte, Guy, hör mal, geht's dir gut? Und er sagte, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und da wusste ich, naja, wenn man solche Sätze machen kann, findet man auch nachts ein Hotelzimmer noch. Und das hat auch geklappt.
Und das Tolle ist, dass Sie sich noch daran erinnern konnten am nächsten Tag, als der Kopf nicht durch die Tür gepasst hat. Also es klingt nach so einem Abend.
Ja, das war so ein Abend, aber ich glaube, er hatte etwas mehr noch gebechert als ich. Also zumindest daran konnte ich mich erinnern.
Er hat sich in den brillanten Zustand gebechert.
Kann man so sagen. Ja,
ja,
und
Glück
im Übrigen auch viele wundervolle Bücher geschrieben. Und Pointe, wir sind beide beim Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen worden und er hat sogar einen Preis gewonnen.
Alles richtig gemacht. Ihre Frau ist Journalistin, Moderatorin. Sie haben einen Sohn und 3 Stiefkinder im jugendlichen bzw. jungen Erwachsenenalter.
Mhm.
Wie ist das bei Prechts zu Hause beim Abendessen? Kommen Sie überhaupt zum Essen oder
ja, also
diskutieren
so viel,
Sie die
so
ganze
viel, so
Zeit?
So viel zu Hause in dem Sinn ist es ja gar nicht mehr. Die beiden ältesten Kinder studieren, die sind nicht mehr da und die Tochter ist auch nur noch kaum zu Hause. Und insofern gibt es also das große familiäre Abendessen eigentlich nicht.
Aber wenn Sie mal alle zusammenkommen, wie ist das dann? Worüber reden Sie? Reden alle durcheinander? Geht es
also,
um große Sachen?
Ich habe noch nie eine kinderreiche Familie gesehen, auch keine Patchwork-Familie, wo man in Ruhe wartet, bis jemand ausgeredet hat. Also ich komme ja selber aus einer kinderreichen Familie. Ich hatte 4 Geschwister und bei uns war eine ganz, ganz lebhafte Diskussionskultur am Tisch. Und da gehört es selbstverständlich dazu, dass man sich unterbricht und sei es in der positiven Form des kooperativen Überlappens.
Wo haben Sie für sich die meisten oder wichtigsten Dinge gelernt? In Ihrer Familie, bei Ihren Eltern, mit Ihren Geschwistern?
Ja.
Jetzt in Ihrer Familie, an der Uni, in der Schule,
Nein,
bei der Arbeit?
Also in der Schule ganz bestimmt nicht, sondern ich würde tatsächlich sagen im Elternhaus. Und der größte Teil meiner Interessen geht entweder auf meinen Vater zurück oder auf meinen Großvater. Mein ganzes Faible, was ich für Biologie habe, für Zoologie, für Tiere, Pflanzen, Interesse für Dinosaurier und präparierte Vögel. Ich habe selber eine Sammlung von präparierten Vögeln und ein großes Aquarium. Das sind alles Dinge, die ich mir so als Kind erträumt hatte. und die ich dann als Erwachsener fortgesetzt habe. Und auch durch meinen ökonomischen Erfolg, den ich in den letzten Jahren gehabt habe, sind keine materiellen neuen Interessen dazugekommen. Also ich besitze kein Auto und ich besitze keine Uhr, ich spiele kein Golf. Also alles das, was man so macht, wenn man zu viel Geld hat oder eine Segeljacht oder dergleichen, das ist mir alles fremd geblieben.
Wir kommen noch einmal auf unser in seinen Augen sehr marodes Bildungssystem zurück. Richard David Precht ist heute bei Radio Köln. Neuestes, aktuelles Buch, Anna, die Schule und der liebe Gott.
Ja.
Wer ist Anna?
Das ist eine Geschichte von Ken Robinson, einem englischen Schulkritiker und Bildungsexperten. Und diese Geschichte geht so. Anna malt in der Schule. Und der Lehrer tritt zu ihr und sagt, Anna, was malst du denn da? Und Anna sagt, ich male den lieben Gott. Ja, aber Anna, sagt der Lehrer, das geht ja nicht. Da weiß doch keiner, wie der aussieht. Warten Sie noch 5 Minuten, sagt Anna. Dann wissen Sie es. Diese Geschichte ist deswegen schön, weil etwas zu machen, wo man nicht weiß, was am Ende rauskommt, ist eigentlich maximaler Einsatz von Kreativität. So funktionieren unsere Schulen aber nicht, sondern bei uns wird im Regelfall vorgegeben, was am Ende rauskommen soll. Und deswegen fängt das Buch mit dieser Geschichte an und von dieser Geschichte stammt auch der Titel.
Sie wollen eine Bildungsrevolution. Ein Punkt, keine Fächer mehr, sondern
ja.
Was dann?
Es gibt in Wirklichkeit keine Fächer. Das hängt ja in der realen Welt alles untrennbar miteinander zusammen. Und deswegen würde ich ab dem 6. Schuljahr die Klassenverbände auflösen und einen großen Teil des Unterrichts in Projekten machen, die themenbezogen sind. Danach sind die Begabungen bereits so unterschiedlich. Also wenn Sie sich Mathematikunterricht in der Mittelstufe anschauen, dann werden Sie vielleicht in Erinnerung haben, dass da 2, 3 in der Klasse sind, die sind schon fast so gut wie der Lehrer. Dann haben Sie noch so einige, die kommen auch sehr gut mit. Dann haben Sie ein großes Gros, das kommt mal so gerade eben noch mit. Und dann haben Sie unten ein Drittel, die kapieren gar nichts. Und für all die muss der Mathelehrer den gleichen Unterricht machen. Das geht natürlich nicht. Und, das ist die gute Nachricht, ja auch nicht muss. Sondern das können Sie natürlich mit Hilfe von grandioser Lernsoftware, die es mittlerweile gibt, alleine machen.
Sie stellen sich das ja auch so vor, diese Projektgruppen, dass Sie Leute vom Fach gerne in die Klassen, in die Projekte
ja.
bringen würden. Also ein Banker, der Haus kaufen übt oder?
Richtig.
So stellen Sie
ein
sich das
Kfz-Mechatroniker,
vor.
Ein Kfz-Mechatroniker, der den Automotor erklärt. Ja, den pensionierten Max-Planck-Institutsphysiker, dass Sie den mit reinholen in ein Projekt. Weil der kann unter Umständen einen Zauber für das Fach entwickeln, den mystischen Funken aus dem Stein schlagen, der überhaupt überspringt. Großartig.
Was machen wir mit den Noten und mit den halbjährlichen Zeugnissen?
Ja, bei dem System von, naja, es ist ja, ich würde ja in dem gegenwärtigen System, so wie es jetzt ist, niemals die Noten abschaffen. Das wird auf diese Art und Weise langsam aussterben und wir werden es durch etwas Besseres ersetzen, nämlich persönliche Begutachtungen, Mappen, die wir anlegen, die Bildungsbiografie abbilden. Für die Unis ist es ganz toll, wir können den Numerus Clausus endlich abschaffen. Sie können als hochtalentierter Helfer der Menschheit nicht Arzt werden, wenn Sie nicht in allen anderen Fächern auch eine 1 haben.
Jetzt ist ja die Unverschämtheit des Ganzen, was Sie da machen, auch noch, dass Sie sagen, es kostet nichts. Da müssen
es kommen
Politiker,
ja immer dieselben
müssen sie
Argumente.
Lieben oder
als,
hassen.
Als erstes kommen die Leute immer und sagen, das ist alles nicht neu.
Ja. Ja.
Oder sie sagen, es ist alles völlig utopisch.
Ja.
Natürlich ist nicht jede Idee neu. Vieles Gute gibt es schon. Und dann sagen sie, okay, aber dann ist es nicht bezahlbar. Also verfassungsrechtlich können sie das Kindergeld in Deutschland nicht abschaffen. Aber Gott sei Dank legt die Verfassung nicht fest, wie hoch Kindergeld sein muss. 10 Euro für jeden. So. Und den ganzen Rest, den stecken wir in die Schulen. Und die Bedürftigen kriegen ganz konkrete Zuwendungen im Hinblick auf ihre Kinder, Lernmaterialien und dergleichen mehr. Wenn wir das so machen, ist alles bezahlt.
Aber was wollen Sie machen?
Der nächste Schritt, den wir machen, ist, diese vielen Initiativen von Eltern, von Interessierten, von Bildungsexperten, die alle miteinander zu koordinieren und unter ein einziges Dach zu bringen, damit wir entsprechend schlagkräftig werden. Das ist der nächste Schritt.
Richard David Precht, mögen Sie Kalendersprüche? Ist ja auch Philosophie. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Habe ich jetzt nicht so ein spezielles Verhältnis zu, aber es spricht auch nichts gegen diese Form von Alltagsphilosophie. Haben Sie ihn besonders schön?
Es gibt zum Beispiel diesen Spruch, den ich ja schön finde über Philosophen. Ne? Das sind Menschen, die, wie nochmal, Antworten finden auf Fragen, die wir ohne sie nicht hätten.
Versuchen, sie, Probleme zu lösen, die es ohne sie gar nicht gäbe.
Oder so. Gerade wenn man solche Bücher schreibt wie Die Kunst, kein Egoist zu sein. Sind Sie mit sich zufrieden? Gelingt es Ihnen oft, ein guter Mensch zu sein?
Also ich bin weitgehend mit mir zufrieden und alles andere wäre ungesund.
Sie haben auf der Phil Cologne die Abschlussveranstaltung gehalten. Mir hat das Ende Ihres Vortrags sehr gut gefallen, Ihr Schlussplädoyer. Vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen zündeln.
Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, weil ich meine Vorträge seit vielen Jahren alle frei mache. Aber das Schlussplädoyer, soweit ich mich erinnere, ging daran, dass ich nochmal gesagt habe, man kann die Schulen nicht sozial gerechter machen, wenn man nicht gleichzeitig das Lernen verändert. Und ich habe nochmal daran appelliert, dass Kinder nicht wie Fässer gefüllt werden wollen, sondern wie Funken entzündet.
Der Kölner Autor, Philosoph und Professor Richard David Brecht war bei Radio Köln im Gespräch. Falls Sie jetzt erst dazugekommen sind, die Interviews gibt es auch nochmal bei uns im Netz auf radioköln.de. Da finden Sie auch Fotos und nochmal Infos zum aktuellen Buch. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.